Zum dritten Mal bin ich mit meiner Frau im Kreissaal. Schon zweimal haben wir ambulant entbunden. Das heißt, wir sind sofort nach der Geburt mit dem Baby nach Hause gefahren. Wir sind inzwischen routiniert und auch diesmal, am dritten Mal, werden wir ambulant entbinden. Hinter uns liegt eine ganz normale Schwangerschaft. Wir freuen uns auf den Familienzuwachs, auf unser drittes Kind. Und alles geht auch schnell, so wie man sich das wünscht. Die Wehen, dann eine kurze, zügige Geburt. Es ist ein Mädchen. Der erste Schrei. Ein bisschen schwach. Die Hebamme will unsere Tochter zum Stillen anlegen. Auch das Routine. Doch irgendwas stimmt nicht. Gegurgel statt Saugen und schnappen nach Luft. Der Arzt wird gerufen, Hektik bricht aus. Irgendwann finde ich mich auf der neugeborenen Intensivstation wieder. Schläuche, Monitore, überall piept es. Es wird schon wieder, denke ich. Bis mir eine wohlwollende Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, Informationsmaterial zum Thema Schwerbehinderung in die Hand drückt. Worum geht's heute? Der Glaube an sich selbst. Ein zentraler Begriff, der für mich damit zusammenhängt, ist das Stichwort Resilienz. Auch ein zentrales Wort in der Psychologie. Bei Resilienz geht es um das Thema, ja, um die Widerstandsfähigkeit der Seele, sozusagen um unser inneres psychisches Immunsystem. Die Widerstandskraft, die wir haben, wenn wir in Schicksalsschläge geraten, wenn wir uns mit Traumata auseinandersetzen müssen, mit Stress, mit psychischen Belastungen jeder Art. Es geht um die Fähigkeit, die ein Stehaufmännchen hat. Ich habe Ihnen mal eines mitgebracht hier, das bimmelt sogar ein bisschen. Ich stehe wieder auf, ich kann das, ich schaffe das, ich erhole mich, auch nach seelischen Tiefschlägen. Dieses Stehaufmännchen hat übrigens unsere Tochter zur Geburt dann geschenkt bekommen. Beziehungsweise, um genau zu sein, das ist nicht ihres. Das ist meins. Ich habe mir auch noch eins geholt. Was fordert unsere innere Stärke, unser Immunsystem immer wieder heraus? Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele nennen aus meiner tagtäglichen Coaching-Praxis, aus meinem Arbeitsumfeld. Schicksalsschläge kennen Sie wahrscheinlich alle. Ja, die eigene schwere Erkrankung vielleicht oder eine schwere Krankheit in der Familie. Kürzlich kam eine Dame zu mir ins Coaching, die mir davon erzählt, dass ihr Mann gerade wegen Burnout in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Ich dachte erst, okay, worum geht's? Der Mann hat eine Krise. Nein, sie selber ist an ihre Grenzen gekommen dadurch. Sie war eh schon vorbelastet, eh schon am Limit und jetzt kippt auch noch der Mann weg. Unser Termin hat 90 Minuten gedauert. In diesen 90 Minuten hat sie mich fast nonstop angeschrien. Nein, sie hat nicht mich angeschrien. Sie hat ihrem Ärger über die Ungerechtigkeit der Welt, ihrer Verzweiflung Luft gemacht. Sinnkrisen fordern unser inneres Immunsystem heraus. Ich denke an einen Lehrer, ehemaligen Lehrer, Schulleiter am Anfang seines Ruhestandes. Er schreibt mir in einer ersten E-Mail, um Kontakt mit mir aufzunehmen, dass er ein Gefühl der Sinnlosigkeit und der Nutzlosigkeit in seinem Leben verspürt. Jetzt, wo der Beruf vorbei ist, jetzt, wo er Zeit hat, jetzt, wo der Ruhestand begonnen hat. Und erste Konflikte zeigen sich mit seiner Frau, weil er nicht mehr weiß, wie er seine Zeit gestalten soll oder Dinge anders macht, als das bisher war. Gerade eben hatte ich schon das Stichwort Burnout genannt. Manchmal betrifft es einen ja selber und nicht nur einen Angehörigen. Ich denke hier an eine Führungskraft, die bei mir gerade im Coaching ist, Führungskraft in einer Forschungseinrichtung und die nicht wegen Überarbeitung in einen Burnout geraten ist, sondern wegen, wie man das im Fachchinesisch nennt, langfristigen Soll-Ist-Diskrepanzen. Im ständigen Spagat zwischen dem, was er muss, was er dann aber doch nicht darf und was er eigentlich will, weil er bestimmte Ansprüche an die Qualität seiner Arbeit hat. Und das ist alles nicht deckungsgleich und passt nicht zusammen. Und in diesem Hin und Her wird er zerrieben und zerreibt sich. Und dann kommt es zu einer Antriebslosigkeit. Sein Selbstwert geht runter, er glaubt nicht mehr an sich selbst. Was greift den Glauben an unser Selbst noch an? Kränkungen. Der Teamleiter in einer Firma hier in Tauberfranken erzählt mir, vor 2 Jahren sagt jemand aus seinem Team zu ihm: Du Bauer, du hast doch schon andere hier auf dem Gewissen. Die Folgen? Ein total ruiniertes Selbstbewusstsein durch einen einzigen Satz. Das Kartenhaus seines Glaubens an sich selbst stürzt zusammen und es bleibt nicht mehr viel übrig. Und 2 Jahre später schickt ihn die Personalleitung zum Psychologen, weil er maximale Selbstzweifel hat. Auch Konflikte knabbern an uns und am Glauben an uns selbst. Konflikte kosten viel Kraft und Energie. Konflikte führen oft zu Selbstzweifeln. Ich habe kürzlich eine Mediation durchgeführt zwischen 2 Damen, beide in Führungspositionen in einer kirchlichen Einrichtung. Beide reagieren ungut aufeinander und beide verstehen selber nicht mehr, warum sie so reagieren und wie sie da eigentlich reagieren und fragen sich unterm Strich: Was mache ich da eigentlich und warum mache ich das? Sie sind an die eigenen Grenzen gekommen. Ich könnte noch viele andere Dinge aufzählen. Ja, ob das der Verlust eines Partners oder eines guten Freundes ist, durch Tod oder vielleicht auch einfach nur durch Trennung. Oder ja, unterschiedliche Arten von Traumata, denen wir im Laufe unseres Lebens begegnen, vielleicht auch schon in der Kindheit. Auch das bringt uns an die Grenzen unseres Glaubens an uns selbst. Ich denke hier beispielsweise an eine Führungskraft, die mir erzählt, dass sie immer dann, wenn sie vor Menschen steht, plötzlich das Zittern anfängt. Und das ist ungünstig, wenn man Führungskraft ist. Da steht man öfter vor Leuten. Ja, muss man Präsentationen halten, Vorträge, Ergebnisse vorstellen. Und wenn man dann immer das Zittern anfängt, ist das mega peinlich. Und wir arbeiten eine Zeit lang und dann stellt sich raus, es geht zurück auf eine Erfahrung in der 5. Klasse, wo der Englischlehrer ihn an die Tafel geholt hat und er hat irgendwas angeschrieben und wurde dort vorne zur Schnecke gemacht. Und seitdem hat er diese Erfahrung, wenn er vor Menschen steht, fängt er das Zittern an. Trauma irgendwo in der Schulzeit. Und vielleicht noch viel mehr als diese als die großen Traumata. Es sind vielleicht oft die kleinen, tagtäglichen, die Mikrotraumata, Dinge, die uns so in der Summe an unsere Grenzen bringen. Ja, wenn sich viele kleine Tiefschläge summieren. Der Alltag ist oft voll davon. Und gerade wenn wir vielleicht schon irgendwo an einer anderen Stelle belastet sind, angeschlagen sind, verletzlich sind, dann können wir vielleicht die kleinen Herausforderungen nicht mehr gut verarbeiten und große, die dazukommen, schon gar nicht mehr. Es kommt möglicherweise zu einer Chronifizierung. Darf ich mal in die Runde fragen, wer von Ihnen findet sich in den Beispielen vielleicht wieder? Wer sagt, ich bin schon mal in einer Lebenskrise oder in irgendeiner Herausforderung für mein seelisches Immunsystem gewesen? Ist hier zufällig jemand da? Ja, danke. Warum frage ich? Es ist selbstverständlich. Niemand ist immun gegen das Unglück. Niemand. Niemand ist immun gegen Lebenskrisen oder Schicksalsschläge. Lebenskrisen sind nicht die Ausnahme. Lebenskrisen sind der Normalfall. Unser psychisches Immunsystem wird tagtäglich trainiert und herausgefordert. Und die gute Nachricht ist, deshalb hat uns die Natur auch einige Möglichkeiten mitgegeben, damit gut umzugehen. weil es eigentlich der Normalfall ist. Ich habe Ihnen 7 Impulse heute Abend mitgebracht. Ich möchte Ihnen so als so mit meinem Hintergrund als Psychologe, als Coach und auch als jemand, der sich eigentlich schon lange mit dem Thema Resilienz immer wieder beschäftigt hat, nicht alleine auch aus dem Grund eigener Betroffenheit, möchte Ihnen einfach so ein paar Impulse mitgeben und am Ende das nochmal durch ganz konkrete praktische Tipps ergänzen. Es könnte ja sein, dass Sie das auch irgendwann mal brauchen. Mein erster Impuls. Eine Lebenskrise zu bewältigen heißt nicht, dass dann hinterher alles wieder so ist wie vorher. Die Situation bleibt oft verändert. Wenn ich zum Beispiel weiterhin ein behindertes Kind in der Familie habe, das verschwindet ja nicht. Die Situation hat sich verändert und selbst wenn ich die Krise bewältige, ist nicht mehr alles so, wie es früher einmal war. Eine Krise und ihre Bewältigung bedeutet immer Veränderung. Ich werde zu einem anderen Menschen. Krisen hinterlassen Spuren in unserer Seele. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist zunächst mal grundsätzlich sogar was Positives. Da steckt eine Chance drinnen, da steckt die Chance zu persönlichem Wachstum und auch zu persönlicher Entwicklung drinnen. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass die Entwicklung positiv ist. Und das unterscheidet uns dann eben doch von diesem Stehaufmännchen. Ja, hier die Ebene ist ein bisschen eichschief. Mal schauen, was es macht. Es fällt zumindest nicht ganz runter. Aber das ist so gebaut, wenn ich es kipp, dass es wieder aufsteht. Das kann gar nicht anders. In der Lebenskrise ist das schon ein bisschen anders. Wir haben grundsätzlich die Chance dazu, aber es gibt nicht die Garantie. Daran möchte ich gleich einen zweiten Impuls anschließen. Resilienz ist die normale Fähigkeit eines jeden Menschen. Resilienz ist keine Persönlichkeitseigenschaft, die einige Menschen haben und andere nicht. Bei Resilienz geht es um ein Verhalten, es geht um Gedanken, es geht um Einstellungen, die gelernt werden können, die man entwickeln kann. Wir sind dem Ganzen also nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Die meisten Krisenauslöser können wir nicht beeinflussen. Aber unsere Reaktion darauf sehr wohl. Und selbst wenn die spontane Reaktion manchmal fast automatisch abläuft, die langfristige Reaktion können wir durchaus steuern. All das kann unser psychisches Immunsystem stärken oder schwächen. Wir können es gut verkraften, oder wir können daran zugrunde gehen, je nachdem, wie wir damit umgehen. Aber grundsätzlich haben wir die Fähigkeit, gut mit Krisen umzugehen. Gut damit umzugehen, etwas zu lernen. Das ist dann auch schon hier mein dritter Punkt. Was ist denn das Lernziel? Ich glaube, das wichtigste Lernziel in einer Lebenskrise oder wenn wir hier über das Thema Glaube an uns selbst reden, der vielleicht auch gerade erschüttert wird. Das wichtigste Lernziel ist, Unsicherheit und Unvermeidbares akzeptieren lernen. Unsicherheiten in unserem Leben und Dinge, die unvermeidbar sind, akzeptieren lernen. Und damit meine ich keine rosarote Brille auf unser Leben, sondern wirklich die Akzeptanz der Dinge, die ich nicht ändern kann, und ein Ertragen der Dinge, die offen sind, wo ein Fragezeichen dahinter steht und wo keine Antwort da ist. Professor Michael Linden von der Charité in Berlin hat eine spezielle Therapie entwickelt, wo das sogar ein zentraler Bestandteil ist. Er nennt sie Weisheitstherapie. Etwas ungewöhnlicher Name. Ja, normalerweise hört man von anderen Arten von Therapie, Verhaltenstherapie, was weiß ich. Aber er sagt, Weisheit ist ein ganz zentraler Bestandteil, um über Lebenskrisen hinwegzukommen. Er hat da eine etwas spezielle Definition auch, aber im Kern geht es unter anderem um bestimmte Kompetenzen und so auch die Kompetenz der Ungewissheitstoleranz. Und das kann man lernen. Er hat ein ganzes Trainingsprogramm entwickelt, wie man Ungewissheitstoleranz entwickeln und lernen kann. Ich habe seinen Ansatz dann in einem kleinen Büchlein mal zusammengefasst, weil er eher wissenschaftlich arbeitet und auch die Trainingsprogramme nicht so ganz leicht sind. Ich zeige Ihnen das hier gerade mal, Weisheit entwickeln, Krisenmeistern und belastbar werden. Wie das Ganze im Detail geht, das würde nämlich unseren Rahmen heute sprengen, deshalb hier nur der kurze Querverweis. Was ich aber festhalten möchte an dieser Stelle, wenn wir lernen, mit Ungewissheiten umzugehen, diese Dinge zu ertragen, dann sind wir einen enormen Schritt weitergekommen in der Frage, wie wir mit widrigen Umständen in unserem Leben umgehen können. Ganz nebenbei gesagt, hier die Eule als Symbol für diese Vortragsreihe gefällt mir auch schon deshalb, weil die Eule ja auch ein Symbol für Weisheit ist. Passt also wirklich sehr, sehr gut zu unserem letzten Thema hier in dieser Reihe. Und nur in Klammern angemerkt, meine Tochter heißt Sophia, das heißt ja auch Weisheit. Ich weiß nicht, das war vielleicht so in weiser Voraussicht irgendwie. Wir haben den Namen vorher ausgesucht, bevor wir wussten, was alles auf uns zukommt. Aber so in weiser Voraussicht vielleicht diese Fähigkeit, das Unabänderliche und Unsichere zu akzeptieren und damit besser umzugehen, das eben weiterzuentwickeln. Ich vermute, dass da irgendwie eine Intuition vielleicht da war. Ein vierter Impuls. Gleichzeitig, ja, wenn wir auf der einen Seite lernen, das zu akzeptieren, was wir nicht ändern können, und zu ertragen, was mit dem Fragezeichen versehen ist, gleichzeitig müssen wir die eigenen Einflussmöglichkeiten erkennen und unsere Selbstwirksamkeit erhöhen. Es gibt immer beides. Ja, auch wenn das Ereignis, was uns an unsere Grenzen bringt, nicht änderbar ist, so ist es doch unsere Reaktion darauf. Und das bedeutet, die eigenen Kompetenzen und die eigenen Ressourcen in den Blick zu nehmen. Meine Hauptaufgabe als Coach ist es oft, Menschen aus ihrer Problemtrance, wie man das im Fachchinesisch bezeichnet, rauszuholen. Ja, Sie kennen das alle, wenn man nur noch das Problem sieht, einen Tunnelblick entwickelt und eigentlich gar keinen echten Zugriff mehr auf seine Ressourcen hat, alle Fähigkeiten irgendwo ganz weit weg sind, der Glaube an sich selbst irgendwo im Hintergrund bleibt und versackt. Man sieht nur noch das Problem und es wird größer und größer. Man ist davon gefangen genommen und sitzt wie das Kaninchen vor der Schlange. Manchmal braucht es nur ein paar kleine Fragen im Gespräch. Ja, wenn ich Menschen im Coaching frage, was hat Ihnen eigentlich in der Vergangenheit immer geholfen? Worauf können Sie sich immer verlassen? Manchmal ist das schon ein erster Schritt, um aus dieser Problemverhaftetheit herauszufinden. Und dann dahin zu kommen, wieder eigene Entscheidungen im Leben zu treffen, wieder Dinge zu gestalten und sich nicht nur als Opfer zu empfinden, das den schwierigen Umständen ausgeliefert ist. Ein fünfter Impuls. Manche Lebenskrisen sind hausgemacht. Es gibt sowas wie eine psychische Autoimmunerkrankung. Damit meine ich unbewusste Strategien, mit der wir unsere eigene Widerstandskraft, unser eigenes psychisches Immunsystem zerstören. In erster Linie sind das Selbstvorwürfe. Ja, ich weiß nicht, ob Sie solche Gedanken kennen, wo Sie sich selber sagen, ach, ich bin schuld. Ich hätte das verhindern müssen. Ich bin ein Versager. Denk gerade an eine Frau im Coaching bei mir, die mit unter anderem mit massiven Schlafstörungen zu tun hat. Ja, sie geht spät ins Bett, sie ist ein Nachtmensch, ein sehr später, schläft dann extrem schlecht, steht wieder früh auf, kümmert sich um ihre beiden Kinder und den ganzen Tag hat sie diesen Satz im Kopf: Ich bin eine nicht ausgeruhte und deshalb schlechte Mutter. Selbstvorwurf, den sie sich macht. Und in eine ähnliche Kategorie gehen allerdings auch Fremdvorwürfe, also Vorwürfe, die ich anderen Menschen mache und manchmal vielleicht gar nicht ausspreche, aber die auch in meinem Kopf ihre Wirkung entfalten. Ja, wenn ich denke, ach, wenn du nur nicht so lange gezögert hättest, ja, oder eben, du bist schuld, Oder wenn ich anfange, über negative Dinge, über Konflikte nachzugrübeln und ich drehe mich rein in diese Abwärtsspirale in meinen Gedanken, all das schwächt unser psychisches Immunsystem. Wir werden von Lebenskrisen dann noch viel heftiger erwischt, wenn sie kommen, und die kommen sicher, weil sie zum Normalfall gehören. Selbstvorwürfe und Fremdvorwürfe, das ist sowas wie Gas geben und gleichzeitig die Kupplung treten. Wissen Sie, was dann passiert? Ja, wenn Sie im Auto Gas geben und gleichzeitig die Kupplung treten, dann gibt es viel Lärm und Gestank. Es gibt einen enormen Energieverbrauch, aber Sie kommen keinen Millimeter vorwärts. Genauso wirken Selbstvorwürfe und Fremdvorwürfe auf unser eigenes Leben. Wir verbraten unheimlich viel seelische Energie und es tut sich nichts. Wir kommen nicht voran. Aber um uns herum ist viel Lärm und Gestank. Und das sind Dinge, die können wir anpacken. Ja, und da sollten wir manchmal zuerst rangehen. Ein Kollege von mir aus Hannover, Dr. Michael Bohne, der ist sehr erfolgreich mit sogenannten bifokal multisensorischen Interventionstechniken. Ich erkläre Ihnen jetzt nicht, was das ist. Aber da werden zum Beispiel unter anderem bestimmte Klopftechniken auch darunter verstanden, mit dem man emotionale Blockaden auflöst, indem man an bestimmten Körperstellen klopft. Ja, also sowas zum Beispiel. Und das wird aber mit Selbstakzeptanzaussagen verbunden. Ja, und das klingt dann ungefähr so, also als Beispielsatz, auch wenn ich mir vorwerfe, dass ich ein Versager bin, das war Teil 1, und Teil 2, so liebe und akzeptiere ich mich trotzdem, so wie ich bin. Völlig verrückter Satz. Meine Frau ist Germanistin, die würde jetzt einen roten Strich drunter machen, sagen Ausdruck oder irgendwas Schlimmeres noch. Ja. Oder noch, um ein anderes Beispiel zu bringen, auch wenn ich mir vorwerfe, dass ich die Situation XY nicht verhindert habe, so liebe und akzeptiere ich mich trotzdem. Das klingt ja fast wie ein Widerspruch. Und es geht hier nicht darum, einen logischen Satz zu entfalten, sondern es geht darum, zwei gegenläufige neuronale Netzwerke im Gehirn gleichzeitig zu aktivieren. Ja, also das sind Gruppen von Nervenzellen, die zusammenarbeiten. Wenn die gleichzeitig aktiv sind, dann steigen die Chancen, dass die Selbstakzeptanz gewinnt. Das Ganze kann man noch, deshalb nennt sich das dann auch multisensorisch, durch eine, ich nenne es immer Herzmassage, durch eine Herzmassage ergänzen. Da kann man hier so ein bisschen reiben, da ist ein kleiner Reflexpunkt, dann reagiert das Gehirn noch ein bisschen schneller. Ja, wenn man das dreimal täglich macht, dann kann man gut diese Selbstvorwürfe und diese negativen Kreisläufe auch abbauen. Das klingt jetzt für Sie wahrscheinlich sehr seltsam und ich möchte im Rahmen so eines Impulsvortrages da gar nicht im Detail davon überzeugen, aber vielleicht ist es eine Einladung, sowas einfach mal auszuprobieren, weil ich in meiner Praxis immer wieder merke, dass Selbstvorwürfe so viel Energie fressen und man mit relativ einfachen Mitteln hier so einen Energiefresser auch beseitigen kann. Sechster Impuls. Gesunder Glaube an sich selbst ist eingebettet in etwas, das größer ist als man selbst. Und damit sind wir bei der Frage nach den Grenzen des Glaubens an sich selbst. Ja, wenn ich nur an mich selbst glaube, dann kann das auch sehr leicht daneben gehen. Ich bin eingebettet in ein soziales Netzwerk beispielsweise. Familie, Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Und es ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn ich in Beziehungen investiere, solange es mir gut geht. Das ist eine der besten Präventionen für den Fall der Krise. Und es gibt eine ganz interessante Theorie auch dazu von Professor Stephen Porges. Der hat die sogenannte Polyvagaltheorie entwickelt. Der hat etwas entdeckt, ja, was man über Jahrzehnte ganz anders gesehen hatte. Er hat festgestellt, dass der Vagusnerv, das ist ein ganz wichtiger Nerv in unserem Nervensystem, dass der anders aufgebaut ist und andere Funktionen hat, als klassischerweise angenommen. Ganz verkürzt, man wusste schon immer, dass dieser Nerv für klassische Stressreaktionen zuständig ist. Was sind die klassischen Stressreaktionen? Flucht, Kampf und Todstellen. Ja, dafür ist dieser Nerv zuständig. Die neue Entdeckung ist, dass dieser Vagusnerv auch für viele Aspekte der sozialen Bindung zuständig ist. Und zwar auf der Ebene von Mimik und Sprachverstehen beispielsweise. Ja, also unser Gesicht hat sehr, sehr viele Muskeln, mehr als Sie wahrscheinlich vermuten. Die werden alle mehr oder weniger vom Vagusnerven angesteuert. Und über unsere Mimik können wir Beziehung aufbauen, können wir Kontakt zu Menschen aufnehmen, können ganz viel ausdrücken. Das wird über den gleichen Nerven gesteuert, wie dieses Flucht-, Todstell- und Verhalten, Kampfverhalten. Ja, die gleiche Schiene, das gleiche System. Und eine spannende Sache, die er auch festgestellt hat an der Stelle, wenn man sich sein Gesicht aufhübscht, verjüngt, zum Beispiel, indem man da Botox spritzen lässt, dann werden genau diese Nerven hier auch getroffen. Und Menschen, die das machen, haben signifikant größere Schwierigkeiten bei der sozialen Beziehungsaufnahme. Also überlegen Sie sich gut, ja, was ist Ihnen wichtiger, das Aussehen oder die soziale Ebene? Wir haben also ein System, wo Stressreaktionen, Reaktionen, die uns im Umgang mit dem Stress helfen, eng zusammenliegen und trotzdem eine ganze Bandbreite abdecken. Und die soziale Komponente ist an der Stelle nicht zu unterschätzen. Grenzen des Glaubens an sich selbst, unser soziales Netzwerk. Eine besondere Form der Beziehung ist aber natürlich in diesem Zusammenhang auch der Glaube an Gott. Darunter verstehe ich jetzt nicht das Befolgen irgendwelcher religiöser Regeln, sondern tatsächlich eine verbindlich gelebte Beziehung zu Gott. Und viele Menschen erleben das ja als äußerst hilfreich und tröstlich, wenn sie in herausfordernden Lebenssituationen sind, wenn sie Gott als Gegenüber haben. Ja, vielleicht sogar als ein Gegenüber, bei dem sie sich auskotzen können. Ich weiß nicht, ob das die Art und Weise wäre, wie Sie das beschreiben würden, wenn das für Sie eine Rolle spielt, aber es gibt Menschen, die das genau so machen würden. Ja, oder eine Beziehung zu einem Gott, wo Sie Ihre Schmerzen aussprechen können, wo Sie Ihren Zweifeln Ausdruck verleihen können und trotzdem dann Liebe und Akzeptanz erfahren. Auch das setzt allerdings voraus, dass diese Form der Gottesbeziehung in guten Zeiten entstanden ist und gepflegt wurde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann münden solche Krisen eher in die typische Frage, warum lässt Gott das eigentlich zu? Ich weiß nicht, ob Sie den Film Die Hütte kennen oder vielleicht sogar drinnen waren, er läuft zurzeit im Kino. Ich finde ihn sehr beeindruckend. In dem Film geht es um einen Mann, einen Familienvater, der die Tochter durch ein tragisches Unglück, eine Entführung, wo die Tochter dann getötet wird, verliert und der hier wirklich an seine Grenzen kommt. Ja, eine Krisenerfahrung, Lebenskrise, sein ganzes Leben wird gebeutelt, genauso auch sein Gottesglaube wird auf die Probe gestellt. Und er hat eine sehr ungewöhnliche Erfahrung, wie er sich mit Gott auseinandersetzt und wo vieles dann auch wieder heil wird. Ich finde es ein ganz spannendes Beispiel, wie auf dieser Ebene einfach mehr ist als nur der Glaube an mich. Ein siebter Impuls. Die innere Haltung spielt eine ganz entscheidende Rolle. Vor einiger Zeit kam ein Mann zu mir ins Coaching und erzählt mir davon, wie er eine ganze Serie von emotionalen Tiefschlägen in seinem Leben erlebt hat. Jeder Tiefschlag hat ihn so richtig runtergezogen. Ja, und kaum, dass er sich wieder so ein bisschen aufgerappelt hatte, kaum, dass das Stehaufmännchen schon wieder so halb schräg vielleicht stand, kam der nächste Tiefschlag. Wir haben im Coaching dann unter anderem mit Bildern gearbeitet, die das Unterbewusste angesprochen haben und die ihm Hinweise auf eine hilfreiche Haltung im Umgang mit diesen Herausforderungen liefern sollten. Da hat sich ein Foto ausgewählt, auf dem Foto war ein Löwe abgebildet. Und er hat dann einen Satz formuliert, quasi als Ausdruck seiner Haltung, mit der er in Zukunft durchs Leben gehen möchte. Und dieser Satz lautete: Herausforderungen wecken den Löwen in mir. Bisher war seine Haltung, immer wenn ein Tiefschlag kommt, dann drückt es mich runter. Jetzt hat er seine Haltung verändert. Herausforderungen waren das jetzt, nicht mehr Tiefschläge, und die wecken den Löwen in mir. Er hat also einen Mechanismus in sich eingerichtet, der bei der nächsten Krise, bei der nächsten emotionalen Herausforderung Kräfte und Ressourcen geweckt hat, anstatt sie zu verdecken. Das sind nämlich die 7 Impulse nochmal kurz zusammenfassen und dann habe ich noch ein paar praktische Tipps für Sie. Erstens, eine Lebenskrise zu bewältigen heißt nicht, dass dann alles wieder so ist wie vorher. Zweitens, Resilienz ist eine normale Fähigkeit eines jeden Menschen. Und drittens, das wichtigste Lernziel aus meiner Sicht ist, dass wir lernen, Unsicherheiten und Unvermeidbares in unserem Leben zu akzeptieren. Und viertens, gleichzeitig dann die eigenen Einflussmöglichkeiten erkennen, um unsere Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Fünftens, manche Lebenskrisen sind hausgemacht. Ja, es gibt eine psychische Autoimmunerkrankung, die insbesondere aus Selbstvorwürfen und Fremdvorwürfen besteht. Sechstens, gesunder Glaube an sich selbst ist in etwas eingebettet, das größer ist als man selbst. Und siebtens, die innere Haltung spielt eine entscheidende Rolle. Jetzt noch ein paar praktische Takeaways. Was können Sie tun, um den Glauben an sich selbst zu stärken und Ihre eigene Resilienz zu erhöhen? Und ich möchte Ihnen ein paar Tipps geben, die Sie sozusagen prophylaktisch vor der nächsten Krise anwenden können oder auch mitten in der Krise oder dann auch zur Nachsorge, wenn das Schlimmste vielleicht vorbei ist. Ein paar Dinge, die erwähne ich nur nochmal, die waren vorhin schon irgendwo verstreut in meinen 7 Impulsen. Ein paar Dinge möchte ich nochmal ausführlicher ergänzen. Erstmal vorbeugend, was können Sie tun? Denken Sie an das Gaspedal und die Kupplung. Achten Sie drauf, wo in Ihren Gedanken Selbstvorwürfe auftauchen oder auch Vorwürfe an andere Menschen und setzen Sie Selbstakzeptanzstrategien dagegen. Ja, ob das sowas mit Klopfen ist oder was auch immer, da gilt es, was dagegen zu tun. Das ist eine gute Vorbeugung, weil Sie dadurch einen Energieverschwender loswerden. Pflegen Sie Beziehungen. Beziehungen zu Ihrem Partner, in der Familie, mit Freunden oder wenn das für Sie ein angemessener Weg ist, dann die Beziehung mit Gott. Lernen Sie aus bisherigen Krisen. Überlegen Sie, was habe ich in der Vergangenheit an Ressourcen und Fähigkeiten eingesetzt? Was hat mir geholfen? Und schreiben Sie sich eine Notfallliste auf. Und ich meine das ganz wörtlich. Ja? Nehmen Sie ein Blatt Papier zur Hand und schreiben Sie sich auf, in einer guten Phase, was Ihnen in schlechten Phasen hilft. Weil wenn Sie erstmal in der Krise drin sind, fällt Ihnen das nicht mehr ein. Es ist schon in der guten Phase schwierig genug, drauf zu kommen. Aber schreiben Sie sich eine Seite mit Dingen, das kann ich tun, das hilft mir im Leben, um den Kopf über Wasser zu halten, um wieder hochzukommen. Und nehmen Sie Ihr Leben selber in die Hand, gestalten Sie Dinge, schauen Sie auf das, was Sie beeinflussen können und nicht so sehr auf das, was Sie nicht ändern können. Achten Sie mal drauf. Wie stark sind Sie auf das fokussiert, was Sie nicht ändern können? Wie stark bestimmt es Ihre tagtägliche Laune? Und dann ändern Sie Ihren Fokus auf die Dinge, die Sie tatsächlich beeinflussen können. Und da können Sie sich dann vielleicht auch realistische Ziele setzen, was Sie beeinflussen können. Sie können Entscheidungen treffen, wie Sie Ihr Leben gestalten wollen, anstatt immer nur aufs Schicksal zu reagieren. Und es lohnt sich, auch im Sinne der Vorbeugung, den Fokus ganz bewusst auf positive Gefühle zu richten. Zum Beispiel, indem Sie das ist im Moment sehr verbreitet, Sie kennen den Begriff wahrscheinlich, ein Glückstagebuch oder ein Dankbarkeitstagebuch führen. Wissen Sie, was das ist? Also jeden Tag einfach mal vielleicht ein paar Minuten, 2-3 Minuten reichen oft, schon Zeit zu nehmen, sich einfach aufzuschreiben, wo war ich heute glücklich oder wofür bin ich dankbar? Das ist eine ganz simple Übung, aber mit einem sehr tiefen wissenschaftlichen Hintergrund. Was ist der Hintergrund? Fangen wir mal auf der anderen Seite an, bei den negativen, bei den unangenehmen Gefühlen. Negative Gefühle sind sinnvolle Reaktionen, zum Beispiel auf bedrohliche äußere Situationen und Reize. Ja, also wenn mir im Wald ein Wildschwein mit Frischlingen begegnet, Ja, läuft mir über den Weg, so eine ganze Rotte, und ich habe Angst. Ja, und weil ich dann Angst habe, ergreife ich die Flucht. Dann ist es eine sinnvolle Reaktion, oder? Also es sei denn, ich bin Jäger, ja, dann ist das vielleicht was anderes. Ja, aber wenn die Angst mich dazu bringt, erstmal meine Beine in die Hand zu nehmen oder mich zumindest langsam und wohlüberlegt zurückzuziehen, dann mag das sinnvoll sein. Und dann verspüren wir Erleichterung. Ja, unser Belohnungszentrum im Gehirn sorgt dann dafür, dass die Angst- und die Fluchtreaktionen sogar positiv verstärkt werden und wir das in Zukunft vielleicht noch ein bisschen eher machen. Ja, und vielleicht auch noch in anderen Situationen dann Angst haben. Also wenn wir noch keine Wildschweine sehen, aber schon den Zweig im Wald irgendwo knacken hören. Ah, und da wird es dann auch schon problematisch. Problematisch werden negative Gefühle nämlich dann, wenn sie keine Reaktion mehr auf äußere Situationen sind, sondern mehr oder weniger auf mehr oder weniger sinnvolle Gedanken und innere Bilder zurückgehen. Auch dann kommt es nämlich zu diesem Vermeidungs- und Fluchtverhalten. Ja, und auch dann reagiert unser Belohnungszentrum und verstärkt es wieder, weil wir ja kurzfristig eine Erleichterung verspüren. Aber weil es ja eine Reaktion auf unsere inneren eigenen Gedanken und Fantasien war, geraten wir dann in einen Teufelskreis negativer Gefühle. Und das Dumme ist jetzt, dass negative Gefühle schneller, intensiver und auch klarer abgegrenzt sind als positive Gefühle, zumindest im Schnitt. Die sind hochwirksam. Ja, die triggern viel größere neuronale Netzwerke im Gehirn als positive Gefühle und sind gleichzeitig nicht sonderlich flexibel. Die führen zu einer starken Fokussierung und zu einem ausgeprägten Tunnelblick, zu dieser Problemtrance, die ich vorhin schon beschrieben habe. Und weil das so ist, weil negative Gefühle letztlich dominanter sind als positive Gefühle, deshalb macht es Sinn, unsere Wahrnehmung und den gezielten Abruf von positiven Gefühlen zu trainieren, ja, um aus diesem Tunnelblick in der Krise dann rauszukommen. Die positiven Gefühle brauchen das Training, weil sie zunächst mal, wenn man es mit einem Muskel vergleichen würde, der schwächere Muskel sind. Und so ein Glückstagebuch oder Dankbarkeitstagebuch könnte ein Baustein in so einem Training sein. Grundsätzlich ist es das Ziel, immer aus einem Tunnelblick rauszukommen und deshalb einzuüben, wie kann ich meinen Fokus erweitern. Auch das ist im Sinne einer Vorbeugung sinnvoll. Ja, versuchen Sie, Situationen in einem breiteren Kontext wahrzunehmen. Sie können Ihre Empathie für andere Menschen einüben, die vielleicht ebenfalls in einer Krise sind, vielleicht sogar in einer schlimmeren. Ja, es hilft manchmal, vom eigenen Unglück wegzugucken und zu sehen, wie es anderen Menschen geht, die vielleicht noch schlimmer vom Schicksal getroffen sind. Das wäre so eine Möglichkeit, den Blick zu weiten. Eine andere Möglichkeit, den Blick zu weiten, ist, eine langfristige Perspektive zu entwickeln. Ja, die Problemtrance, die ist oft auf das gerichtet, was mir direkt vor Füßen liegt und nicht auf das, ja, was vielleicht in 5 Jahren ist. Ja, wie wird es in 5 Jahren sein? Ist das Problem dann überhaupt noch relevant? Vielleicht ist dann alles schon anders und hoffentlich besser. Üben Sie, das Unabänderliche zu akzeptieren und auf das Beeinflussbare zu schauen und holen sich auch Hilfe. Hilfe holen ist keine Schande. Ja, man kann sich Hilfe in der Familie holen, bei Freunden, kann sich gute Bücher besorgen, Selbsthilfebücher, Selbsthilfegruppen natürlich. Es gibt so viel Online-Material im Internet und am Ende ist natürlich auch die Unterstützung durch irgendeinen professionellen Therapeuten oder Coach möglich. Aber am Anfang, würde ich sagen, steht erstmal das eigene Beziehungsnetzwerk im Umfeld. Ich habe ganz aktuell jemanden, auch eine Führungskraft in einem Coaching-Prozess, der hat mir neulich bei unserem letzten Gespräch erzählt, dass er sich parallel zu diesem Coaching-Prozess, den seine Firma initiiert hat und auch bezahlt natürlich, dass er sich Hilfe von Kollegen geholt hat, von einem Pastor und von Freunden. Ich finde das selbstverständlich, ich finde das hochkompetent, das ist absolut sinnvoll. Und damit sind wir jetzt natürlich auch schon bei den Punkten, die nicht nur vorbeugend gelten, sondern gerade auch dann, wenn man schon mitten in der Krise drinnen ist. Holen Sie sich Hilfe in der Krise. Nach der Krise, eine Sache, die helfen kann, schreiben Sie Ihre Lebensgeschichte um. Schreiben Sie sich Ihre Lebensgeschichte auf und schreiben Sie um. Und das meine ich ganz konkret. Setzen Sie sich hin, nehmen ein Blatt Papier oder wenn Sie am PC schreiben, gerne auch da und schreiben Sie Ihre Lebensgeschichte auf und beantworten Sie die Frage, welchen Sinn hat mein Lebensweg inklusive dieses Umweges oder inklusive dieser Krise, inklusive dieser Ehrenrunde. Vielleicht war es ja kein Umweg, sondern eine Ehrenrunde. Schreiben Sie Ihre Geschichte so, dass sie Sinn bekommt. Sie haben es in der Hand, Sie haben die Deutungshoheit über Ihr Leben, niemand anders. Und Sie sind auch derjenige, der eine negative Deutung reingibt, wenn er sich nicht bewusst Gedanken macht, wie die positive Deutung aussieht. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie es bei mir und meiner Tochter weiterging, nachdem ich sie da so ein bisschen habe hängen lassen mit der Geschichte. Meine Frau und ich, wir haben jetzt ein 7-jähriges Mädchen mit einer äußerst starken Persönlichkeit und einem sehr ausgeprägten Willen, nicht immer nur zur Freude der Eltern, trotz körperlicher Einschränkungen oder vielleicht gerade deshalb. Und das zu sehen hilft natürlich. Ja? Gleichwohl muss auch ich für mich natürlich die Frage beantworten, worin liegt der Sinn so eines emotionalen Traumas, was ich und meine Frau da auch erlebt haben, was kann ich da in meiner Deutungshoheit auch als Alternative entgegensetzen? Für mich liegt ein Teil meiner Antwort darin, dass ich sagen würde, mein Leben ist viel reicher, viel facettenreicher geworden. Und ich habe mehr Extreme für mich kennengelernt. Ich bin auf der einen Seite, ist meine Selbstbeobachtung, ich bin barmherziger geworden und gleichzeitig härter und klarer und direkter. Ich bin in der Lage, bestimmte Themen für mich selber und für andere anzupacken, denen ich früher aus dem Weg gegangen bin. Ich bin dadurch kämpferischer geworden und flexibler, gelassener und empathischer. Grenzen wurden erweitert. Und auch meine beiden anderen Kinder haben was fürs Leben gelernt, was sie sonst nie gelernt hätten. Unser Sohn hat während der Schwangerschaft gesagt, als er gefragt wurde, ob er sich lieber einen Bruder oder eine Schwester wünscht, ist mir egal, Hauptsache nicht behindert. Und er hat sie ins Herz geschlossen, wie sonst niemanden. Es ist unglaublich, was er dadurch gelernt hat. Ich glaube, ich bin in eine neue Lebensphase gekommen, hineinkatapultiert worden. Und ich hoffe mal, dass das andere auch so sehen, aber ich würde sagen, in eine Phase mit mehr Reife. Und ich wünsche Ihnen die Fähigkeit für Ihr Leben, dass Sie die Deutungshoheit bewahren. Ja, im Sinne eines guten Glaubens an sich selbst, im Bewusstsein um die Grenzen, die so ein Glaube an sich selbst auch immer hat, im Bewusstsein um den größeren Zusammenhang. Und dass Sie Ihre Geschichte immer gut aufschreiben können. Ja, egal, ob Sie schon durch Krisen gegangen sind oder nicht. Und dass Sie dann am Ende wieder hochkommen. Ja, auch wenn es klar ist, dass wir nicht so einfach funktionieren wie so ein Stehaufmännchen.